Moin, bonjour, servus, good day. Es begrüßen euch Lasse und Jonas zur 168. Folge von Promille und Prozente, dem vielleicht unterhaltsamsten Finanzpodcast im deutschsprachigen Raum. Wir haben heute etwas Besonderes dabei. Vorweg möchte ich sagen, ihr findet alle besprochenen Wertpapiere mit WKN dank Lasse in den Shownotes. Ihr findet in eurem Podcast-Player eurer Wahl die Minutenangaben zu den einzelnen Themen. Ihr findet in den Shownotes den Link zu unserer Discord-Community und Kapitelmarken findet ihr im Podcast-Player. Lasse, herzlich willkommen. Wo treffe ich dich an?
Wie immer in Berlin. Es ist Freitag, der 19.05., 9 Uhr vormittags, gleich um 10.30 Uhr beginnt meine Schicht im Fahrradladen. Da wird heute viel los sein am Brückentag. Morgen am Samstag werde ich da auch aktiv sein. Und du, Jonas, der Begrüßung nach zu urteilen, good day, das sagt man ja wahrscheinlich in Österreich, oder? Stimmt's?
weiß gar nicht genau. Ich bin...
Das war auch eher eine kleine Verarschung, weil ich good day, das war wahrscheinlich eher ein Versprecher von dir. Good day ist eine schöne Form von Good Morning oder so.
Ich glaube, in Australien sagt man das. Aber ich habe ja meine Aussie-Dollar-Long-Position geschlossen in einem meiner Musterdepots und bin nicht in Australien, sondern unweit der österreichischen Grenze, noch auf BRD-Staatsgebiet, weit im Süden, Schwäbische Alb. Sehr schön hier. Gestern richtig, richtig nice Fahrradtour gemacht. Auch, wie gesagt, nix groß Performantes irgendwie. Ich glaube, 32 Kilometer bei meiner Meinung nach bestem Fahrradwetter. Richtig nice. Und was echt cool war, Lasse, und das vielleicht, das interessiert dich als Fahrradenthusiasten und mittlerweile ja auch von der beruflichen Profession her besonders versierten Fahrradverkäufer. Ich bin ein Rad gefahren mit 18 Gängen und kein ja ordinärer Umwerfer dabei, sondern das Unternehmen heißt Pinion. Sie hat, glaube ich, einen Hauptsitz in Stuttgart, ist definitiv deutsches Unternehmen und es ist so eine Art, ja, wie soll ich sagen, Getriebe, die dafür sorgen, dass man eben in dem Fall 18 unterschiedliche Gänge hat. Technisch habe ich es sowieso nicht durchdrungen, aber Pinion, P-I-N-I-O-N, scheint auch was wirklich Tolles zu sein. So eine Art von Gangschaltung gab es zumindest mit drei Gängen mal in den 1920er Jahren, habe ich mir gestern sagen lassen. Und das bin ich das erste Mal gefahren und das war genial. Und das der Vorteil von dem Ding ist, du kannst auch im Stand schalten. Kannst auch im Stand schalten von Gang 1 hoch im Stand 18 und fährst dann mit der 18 an. Ob das jetzt sinnvoll ist, muss jeder für sich entscheiden. Wahrscheinlich würde man eher von der 18, wenn man zum Stehen kommt, abrupt im Stand auf die meinetwegen 6 schalten und fährt dann gemütlich entspannt mit der 6 los. Hast du davon schon mal gehört, von der Marke Pinion, Lasse?
Pinion-Getriebe verkaufen wir hier tagtäglich bei Bicicli, aber ich muss dir den Zahn ziehen, Pinion ist kein Fahrradhersteller, Pinion stellt diese Getriebe her.
Genau.
Ja, ja. Das sind ehemalige, ja, aber du hast ja gesagt, das ist ein Pinion-Rad oder ein Fahrrad von Pinion, das ist dann falsch.
Also achso, ja, ich meine, das Getriebe, das ist ein ehemaliger Werkstudent sein. Von Porsche.
Von Porsche, ja genau, Porsche-Ingenieure haben dieses Getriebe erfunden. Es ist das beste Getriebe am Markt. Es ist keine herkömmliche Gangschaltung mehr, sondern es ist eigentlich einem Autogetriebe nachempfunden mit vielen verschiedenen Zahnrädern, die ineinander greifen. Und das Getriebe ist auch in der Mitte des Rades, aber in der unteren Seite des Rahmens und nicht hinten, wie es normalerweise ist, in der Narbe, bei der Narbengangschaltung oder Kettengangschaltung hinten am Hinterrad, sondern wie gesagt im Mittelbau des Fahrrads. Und ja, verkauft sich sehr, sehr gut, ist sehr, sehr teuer. Allein so ein Pinion-Getriebe ist meistens, macht einen Unterschied von 800 bis 1000 Euro mehr pro Fahrrad. Also das haut schon ordentlich rein. Aber wie du schon richtig sagst, es ist ein sehr, sehr gutes Fahrgefühl.
Also wirklich, gestern genial. Ich war in einer Gruppe unterwegs. Weiß ich nicht, ich glaube, wir waren 12, ja, 12 Leute, genau. Und die meisten mit E-Rad-Antrieb. Also waren auch viele ältere Damen und Herren dabei, aber es gab noch einen anderen Herrn, der deutlich älter war als ich, der absoluter Fahrradfreak, habe ich dann im Laufe der Tour festgestellt. Der kam dann irgendwann so nach, weiß ich nicht, auf Kilometer 16, fuhr der dann vorsichtig zu meiner Linken vor und sagte, boah, hast du ein gutes Rad hier? Und ich sag so, ja, fühlt sich gut an. Und da hat er schon gemerkt, oh je, fachlich wird das jetzt hier kein Gespräch auf Augenhöhe mit der Antwort, fühlt sich gut an. Dann auch noch, ne, Norddeutsch und so. Auf jeden Fall sagte ich so, ja, nee, habe ich hier vom Andi ausgeliehen. Und er meinte, ja, Pinion, richtig gutes Getriebe. Und der hat mir das auch von den Werkstudenten von Porsche und so erzählt, richtig cool. Er selber hat noch 24 Räder zu Hause stehen, war jetzt mit einem Mountainbike unterwegs. Er sagt, er hat es gerade mit dem Rücken, also voll gefedertes Mountainbike, mit dem er da unterwegs war. Er meinte, ist jetzt natürlich für die Tour völlig übertrieben, ist klar. Aber er sagte, aufgrund dieser tollen Federung, gerade für er hat da eben gerade orthopädische Probleme oder Herausforderungen, deswegen das vollgefederte Rad irgendwie seiner Meinung nach ganz cool. Ah, richtig guter Tag gestern. Also ich habe mir da noch mal ein paar Insights von ihm abgeholt zu unterschiedlichen Rädern. Bin jetzt mal wieder bestätigt worden, dass ich mir zeitnah ein Gravelbike zulegen werde, aber aufgrund meines rechten Achillessehnenrisses kurz vor Ostern 2022 habe ich das ja erstmal auf Eis geschoben und dann gab es ja auch Lieferkettenprobleme nochmal. Aber jetzt denke ich mal, vielleicht kann ich günstiger zuschlagen, wo jetzt die viele Fahrradhersteller und viele Fahrradkomponentenhersteller übertriebene Lagerkapazitäten abbauen müssen. Vielleicht kann ich jetzt irgendwann mal im Sale günstig zuschlagen. Darauf setze ich.
Ja, am besten bei Bicycle, wobei wir den Zahlen, muss ich dir eigentlich schon ziehen, eigentlich nie Sale machen.
Ja, also nee, ich will im Sale zuschlagen. Ich bin jetzt hier im Schwabenland. Ich wurde da jetzt auch von einem Schwab aus Gschwendt beraten und ich mit seiner Hilfe werde ich günstig zuschlagen.
Gut, dann viel Spaß und viel Glück dabei. Wir gucken auf die Wärmepumpenfolge. Erstmal gucken wir kurz drauf, wie überhaupt eine Wärmepumpe funktioniert. Dann schauen wir uns eine Aktie an. Mit Verweis auf zwei weitere Aktien, die wir schon in vergangenen Folgen besprochen haben, die wir jetzt nicht nochmal aufräumen. Und Jonas, aus erster Hand gibt's natürlich von deinem Vater Tipps und Tricks, wie man ein altes Einfamilienhaus ja perfekt auf Wärmepumpe umrüstet. Also aus erster Hand da gleich deinen Erfahrungsbericht. Ich bin ganz gespannt. Aber vielleicht fangen wir mal mit den Basics an. Wie funktioniert überhaupt eine Wärmepumpe? Was ist eine Wärmepumpe? Das wurde ja in den letzten Wochen und Monaten hier heiß diskutiert. In Deutschland, ich gehe auch davon aus, dass diese Diskussion noch nicht beendet ist, sondern mit viel Effet weiter verfolgt wird in den nächsten Wochen und Monaten, wie das immer so ist in Deutschland. Aber kommen wir erstmal zum Grundsystem. Ich habe euch auch in den Shownotes ein schönes Video verlinkt. Ich habe viele verschiedene Videos mir angeguckt und das Beste ausgesucht. Es ist tatsächlich sogar von einem Hersteller, von Wolf nämlich. Aber das ist tatsächlich gar nicht so produktmäßig, also so werbemäßig, sondern wirklich sehr, sehr schön erklärt, auch mit Vergleichen, wenn es darum geht, wie diese verschiedenen Aggregatzustände des Kühlmittels zum Beispiel verändert werden. Also da gibt es viele Analogien aus dem Alltag, die das Ganze meines Erachtens sehr verständlich machen. Also schaut euch mal in den Shownotes den Link an. Sind nur 3 Minuten 40, glaube ich, das YouTube-Video. Das ist wirklich sehr schön visualisiert. Aber ich versuche das mal so ein bisschen nochmal auch auf die Audiospur hier rüberzubringen. Also eine Wärmepumpe ist ein Gerät, das Wärmeenergie von einer niedrigen Temperaturquelle auf eine höhere Temperatur umwandelt. Und diese Temperaturquellen, das können letztendlich, ist in der Umwelt, das kann die Luft sein, das kann der Boden sein, das kann auch das Grundwasser sein. Und das Prinzip, was man dabei nutzt, nennt man thermodynamischen Kreisprozess. Und zwar geht es eigentlich darum, dass man ein Kühlmittel, das ist letztendlich das Mittel, was diese Transformation fördert oder überträgt, das verändert zweimal den Aggregatzustand, nämlich einmal von flüssig zu gasförmig, also es verdampft und für diesen Prozess benötigt man Energie und umgekehrt, wenn es sich wieder zurückverwandelt von gasförmig in flüssig, dann nennt man das ja Kondensieren und dabei setzt es Energie frei, das ist am Ende dann die Heizenergie, die auch im Gebäude zum Beispiel dann genutzt werden kann. Das Gute an der Wärmepumpe ist, dass sie extrem energieeffizient ist im Vergleich zu Öl- und Gasheizung, das ist ein bisschen vergleichbar mit dem E-Motor und dem Verbrennungsmotor im Auto. Da ist der Verbrennungsmotor ja auch sehr, sehr ineffizient, was den Einsatz die Übersetzung der eingesetzten Energie betrifft. Ähnlich verhält es sich mit einer Wärmepumpe. Man braucht eigentlich nur ein Viertel der Heizenergie, die am Ende genutzt wird, kommt durch den Strom. Der Strom wird eigentlich nur dafür benutzt, die Wärmepumpe in Betrieb zu halten. Und die restlichen 3/4 der Heizenergie kommen eben aus der Umwelt. Wie eben schon gesagt, das kann aus der Luft sein, das kann eine Luftwärmepumpe sein, das kann aber aus dem Boden oder aus dem Grundwasser gezogen werden.
Ja, das erinnert ja irgendwie, weckt die Erinnerung an den Kühlschrank, ne? Den ja wahrscheinlich hier jede Zuhörerin irgendwie kennt.
Ja, also genau.
Nur also andersrum.
Kühlschrank, genau, hat ein ähnliches Prinzip oder auch eine Klimaanlage. Also eine Klimaanlage, also die meisten Wärmepumpen können ja auch sogar umgedreht funktionieren. Also die kann man auch umschalten. Und dann wirken sie als Klimaanlage, dann kühlen sie das Haus und führen die Wärme aus dem Haus dann nach draußen ab. In die Umgebung.
Wird ja nicht ganz unwichtig vielleicht, ne? Angesichts vielleicht bald karibischer Zustände an der Ostsee.
Ganz genau. Deswegen ist so eine Wärmepumpe dann eben auch so schön und so sinnvoll oft auch. Wie gesagt, wahrscheinlich nicht in allen Häusern oder in allen Einsatzgebieten, aber bei vielen Häusern macht das durchaus Sinn. Und deswegen sind natürlich auch Hersteller von Klimatechnik, also von Klimaanlagen, eben auch oft führend in der Wärmepumpentechnik. Wir hatten vor kurzem Anfang Mai über Daikin Industries aus Japan gesprochen, führender Hersteller von Klimaanlagen und eben jetzt auch, also auch schon seit Jahrzehnten im Wärmepumpenbereich aktiv, auch dort Marktführer in Europa. Der Verweis auf die entsprechende Folge kommt am Schluss auch noch. Und grundsätzlich besteht eine solche Wärmepumpe aus 4 Hauptkomponenten, nämlich dem Verdampfer, dem Kompressor, dem Kondensator und dem Expansionsventil. Und genau in diesem Kreislauf funktioniert das Ganze. Also eine Wärmepumpe ist ein geschlossenes System und der Prozess beginnt im Verdampfer, wo ein Kältemittel durch eine niedrige Temperaturquelle, zum Beispiel die Außenluft oder auch den Boden, geleitet wird. Da gibt es dann ein Rohr, wo das, oder auch bei der Luft ist es dann letztendlich, wird das angesogen, die Umgebungsluft, und die Wärme aus dieser Umgebungsquelle, und selbst wenn die Temperatur, die Außentemperatur zum Beispiel kalt ist, selbst dann kann man eben aus dieser Umgebungsquelle trotzdem noch Wärme abführen. Und das Kältemittel nimmt dann diese Wärmeenergie aus der Quelle auf und verdampft dabei. Also das verdampft bei sehr, sehr geringen Temperaturen schon. Ne? Also nicht so wie bei Wasser, dass man da irgendwie 100 Grad braucht, damit das Wasser erstmal verdampft und den Aggregatzustand verändert. Dieses Kältemittel verdampft eben schon bei ganz, ganz geringen Temperaturen und dementsprechend funktioniert es auch, wenn der Wärmeunterschied sehr gering ist, beziehungsweise wenn die Temperaturquelle auch eine geringe Temperatur hat. Dieses gasförmige Kältemittel wird dann vom Verdampfer zum Kompressor geleitet und der Kompressor erhöht den Druck des Kältemittels und dadurch steigt die Temperatur dieses Kältemittels und die thermische Energie wird im Kältemittel konzentriert und fließt dann weiter, das erhitzte Kältemittel fließt dann weiter zum Kondensator und dort wird es durch einen Wärmetauscher geführt, der sich in der zu beheizenden Umgebung findet, also zum Beispiel im Gebäude. Also dort wird die Wärmeenergie des Kältemittels wieder abgegeben. Und funktioniert dann durch einen Wärmetauscher und der Raum, der dann beheizt wird oder das Gebäude, das beheizt wird, wird entsprechend aufgewärmt. Das Kältemittel kühlt sich dann bei diesem Prozess wieder ab, kondensiert also wieder in einen flüssigen Zustand. Deswegen heißt das Gerät oder dieser Punkt dann in der Wärmepumpe auch Kondensator. Und das flüssige Kältemittel gelangt dann zur vierten Station in diesem Kreislauf, in diesem vierteiligen Kreislauf, nämlich zum Expansionsventil, wo der Druck, der ja vorher durch den Kompressor erhöht wurde, wieder gesenkt wird. Und dadurch verringert sich dann auch die Temperatur des Kältemittels. Und das kann man zum Beispiel in diesem Video, das ihr da in den Shownotes verlinkt habt, das ist zum Beispiel dann schön erklärt bei der, wie so ein Deo letztendlich, ne, wo zum Beispiel beim Deo ist ja eine Flüssigkeit drin in der Deo-Flasche und wenn man dann drauf drückt, kommt ja ein Spray raus, also ist verdampft dabei und wenn man ganz in der Deo-Flasche ganz lange gedrückt hält, dann ist es meistens so, dass der obere Rand der Dose oder der Druckknopf der Dose, der ist ja meistens aus Plastik, aber das Metall drumherum wird dann ganz kalt. Das kennt ihr wahrscheinlich. Und das ist genau das gleiche Prinzip. Ja, also man hat eine Flüssigkeit, die kommt, die schickt man durch den Dosenkopf und dadurch wird der Druck abgesenkt, die Flüssigkeit verdampft und die Umgebungskomponente, in dem Fall dann diese Dose, wird kalt. Und genau das gleiche Prinzip funktioniert da. Und dieser Prozess in der Wärmepumpe, also diese 4 Stationen in diesem geschlossenen Kreislauf, der läuft dann kontinuierlich ab, wo dabei die Wärmepumpe eben Wärmeenergie aus niedrigeren Temperaturquellen aufnimmt, sie auf höhere Temperaturen umwandelt und diese dann an den zu beheizenden Raum abgibt. Also das ist, wie gesagt, echt ein sehr simples Prinzip eigentlich und funktioniert natürlich auch genau umgekehrt. Das heißt also, wenn es um Kühlung geht der Räumlichkeiten, ist das eigentlich genau das Gleiche, bloß eben in umgekehrter Richtung. Und Das Prinzip gibt es auch schon sehr, sehr lange, seit vielen Jahrzehnten ist es im Einsatz. Deutschland ist gar nicht so schlecht positioniert, ist eigentlich mehr oder weniger weltweit unter den führenden Ländern, wenn es darum geht oder wenn es um die Beschau geht, wie viele Gebäude schon mit Wärmepumpen beheizt werden. Aber wir sind natürlich nicht Spitzenreiter, sondern die skandinavischen Länder, Schweden, Finnland, Norwegen zum Beispiel, sind da ganz weit vorne. Da sind teilweise bis zu 70% des Gebäudebestandes werden mit Wärmepumpen beheizt. In der Schweiz ist es auch schon sehr weit fortgeschritten. Deutschland kommt aber, wie gesagt, im vorderen Feld auf jeden Fall und holt auch jetzt viel auf. Also es wird auch viel in Wärmepumpen hierzulande investiert. Und das wird auch generell in vielen anderen Ländern Europas, aber auch der Welt in den nächsten Jahren sicherlich ein großes Wachstum bei Wärmepumpen geben, weil es eben letztendlich auch Geräte sind, die gleichzeitig auch zur Kühlung dienen, oftmals, nicht immer, das kommt immer auf den Hersteller, auf das Gerät an, aber oftmals kann man das in beide Richtungen nutzen. Und dementsprechend ist das, denke ich mal, in Zeiten des Klimawandels und auch um den weiteren Klimawandel irgendwie zu verlangsamen und abzumildern, natürlich sicherlich eine Technik, die ganz, ganz wesentlich ist bei der Energiewende und bei der Heizungswende. Jonas, aber, und das daran entzündet sich ja der aktuelle Streit eigentlich, der politische Streit, dass eben natürlich auch gesagt wird, dass viele ältere Gebäude zum Beispiel gar nicht so sehr für Wärmepumpen geeignet sind, weil es oftmals natürlich oder am effizientesten ist eine Wärmepumpe, wenn das Haus super gedämmt ist, wenn es am besten eine Fußbodenheizung gibt und so weiter und so fort. Das heißt also, für Neubauten ist es natürlich super, für einige Altbauten ist es auch gut und für andere Altbauten ist es eben nicht so optimal, beziehungsweise es erfordert
aber richtig nicht so optimal. Aber es ist
prinzipiell würde jedes Gebäude wahrscheinlich umgerüstet werden können, aber ob das wirtschaftlich sinnvoll ist, genau, das ist die andere Frage, weil es dann natürlich oft in älteren Gebäuden, die zum Beispiel überhaupt nicht gedämmt sind und so weiter und keine richtigen Fenster, also keine richtig gedämmten Fenster haben, keine Fußbodenheizung und so weiter und so fort, würde es eigentlich wirtschaftlich nur effizient sein oder effizient sein, wenn das gesamte Gebäude saniert wird und das kostet natürlich ein Vielfaches von den Kosten der Wärmepumpe an sich, ne? Also von daher vielleicht mal Erfahrung aus erster Hand, Jonas. Dein Vater, Peter Schier, hier natürlich auch schon öfter Gast im Podcast gewesen zum Thema China. Der hat sich meines Wissens jetzt schon, ist die Pumpe schon drin oder soll eingebaut werden? Auf jeden Fall hat er sich intensiv damit beschäftigt. Was ist sein Fazit?
Ja, bisher hat er ja, bisher ist es ja ist er ja dabei, sich das zuzulegen, hat sich für etwas entschieden, komme ich gleich noch drauf. Und zwar ist das ein freistehendes Haus. Ich meine, das ist natürlich jetzt ein Fauxpas. Ich weiß nicht genau, wann das Haus gebaut wurde. Sagen wir mal, irgendwas zwischen 1910 und
1960.
Das ist ein Riesenzeitraum jetzt. Zwischen 1910 und 1950.
Grob in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Also, man kann auf jeden Fall mit Fug und Recht über Altbau sprechen.
Ja, auf jeden Fall Bestand. So, da sind wir auf der ganz sicheren Seite.
Ja, Altbau ist alles, was vor 1990 mehr oder weniger eigentlich gebaut wurde.
Ja, also wir sprechen von Bestand. Das Haus gibt's. Das Haus ist den Elementen von West-Berlin zu allen vier Seiten gnadenlos ausgesetzt. Und das Haus hat dreifach verglaste Fenster überall. Und das Haus hat eine zusätzliche Dämmung irgendwann bekommen. Ich meine, das war dann noch nicht im Besitz, im Eigentum meines Vaters, um 2005 rum, meine ich, hat das Haus eine zusätzliche Dämmung von außen verpasst bekommen. Lass mich lügen, irgendwas zwischen 6 und 8 Zentimetern. Man könnte jetzt meinen, es sind 7. Aber vielleicht sind es 8, vielleicht sind es 6. Also Außendämmung ist da rangekommen. Ich weiß ehrlicherweise nicht, was es ist, was da rangekommen ist. Aber es hat eine Außendämmung verpasst bekommen. Nicht von Steiko, sonst hätte mein Vater da sicherlich schon von erzählt. Und mein Vater ist jetzt hergegangen, hat gesagt, so das Thema grundsätzlich Photovoltaikanlagen, Wärmepumpe, etc., das findet er spannend, findet er wichtig. Womit wird das Haus aktuell beheizt? Ölheizung. Eine Ölheizung, ich glaube, die wurde irgendwann mal kurz vor der Ölkrise in den 70ern, wurde die da eingebaut in das Haus. Dann wurde da ein großer Tank natürlich mit platziert, den man für eine Ölheizung eben braucht. 6.000 Liter fasst der in dem Fall. So, das ist jetzt so die primäre Heizquelle. Und ja, mein Vater möchte, hat gesagt, so, das muss besser werden, ein bisschen unabhängiger werden, möglichst unabhängiger werden von fossilen Energieträgern. Und er ist da tief in die Recherche gegangen. Lasse hat es schon angedeutet, eine Wärmepumpe macht dann Sinn, wenn es relativ große, großflächige Heizkörper gibt in einem Haus oder im Bestand. Wir reden ja über den Bestand, der tendenziell problematisch ist bei der Verbesserung der sozusagen Energiebilanz. Und deswegen sprechen ja auch, liest man so oft davon, dass Fußbodenheizungen gut seien. Und es ist auch gut in für eine Wärmepumpe, weil eine Fußbodenheizung, ja, einfach großflächig, ein großflächiger Heizkörper ist. So, das Haus des Vaters, das hat in nicht wenigen Räumen tatsächlich großflächige Heizkörper. Fußbodenheizung haben die nur im Vollbad. Was jetzt die Herausforderung ist bei dem Haus, man kommt bei den meisten Heizkörpern relativ schwer an die Regler, an die Thermostate ran, an denen man selber individuell die Temperatur einstellen kann oder die Leistungsintensität des jeweiligen Heizkörpers regulieren kann. Und das ist insofern ein Problem, als dass bei echt vielen Heizkörpern dort das aufwendig gekippt werden müsste und das Handwerksunternehmen, was sich das angeguckt hat, hat schon die Hände über den Kopf geschlagen. Hat zwar gesagt, boah, wenn sie das hier machen, dann verdienen wir viel Geld, aber irgendwie saumäßige Arbeit auch. Und ja, die haben wirtschaftlich davon abgeraten, also von der Investition. Die haben gesagt, jetzt hier komplett das über eine Wärmepumpe regeln zu wollen, das ist wirtschaftlich nicht rentabel, weil die Investitionskosten würden sich da, sagte mein Vater, auf so um die 40.000 Euro insgesamt belaufen, in seinem Fall, will da nicht zu sehr ins Detail gehen, aber ja, ich sag vielleicht nochmal, die Hütte hat, ich glaube, irgendwas um 200 Quadratmeter Wohnfläche, weiß jetzt nicht, ob es 202 oder 207 sind, ist auch völlig jetzt erstmal egal, was diese geringe Abweichung betrifft, also gut 200 Quadratmeter Wohnfläche. Und das lohnt sich definitiv nicht. Warum lohnt sich das nicht? Weil man muss ja gucken, Investition, wann habe ich die über die dann günstigeren Energiekosten reingeholt? Also wann hat sich meine Investition amortisiert? Und da sagte mein Vater, nee. So, sowohl die Experten als auch er selber haben gesagt, das ist zu teuer. So, das ist aber nicht komplett abgehakt. Es wird eine Wärmepumpe geben und diese Wärmepumpe wird ausschließlich genutzt für Warmwasser, also um das Brauchwasser zu erhitzen. Und das macht er, und das liest man auch oft, werden die in Kombination mit einer PV, mit einer Photovoltaikanlage machen. Also die pflastern da oben das Dach voll mit Solarpanelen, also mit einer Photovoltaikanlage. Und unten im Keller wird dann eine Wärmepumpe installiert. Er hat sich für Weiland entschieden. Warum hat er sich für Weiland entschieden? Die seien laut seiner Recherche in Deutschland irgendwie die einzigen, die für das Wasserbehältnis einen Edelstahltank verbauen würden. Und mein Vater ist ja irgendwie so ein bisschen so Hobby-Schnapsbrenner, zumindest wenn er in Kambodscha ist, weil in Kambodscha gibt es das Wort Schwarzbrennen nicht und dementsprechend auch die befindet er sich da auch nicht in der Illegalität und deshalb, so ein bisschen deshalb hat er sich für Weiland entschieden. Also, ne, unter anderem.
Also, das muss ich nochmal jetzt nachfragen, Jonas. Das heißt, er will also, wenn die Wärmepumpe nicht in Betrieb ist, im Edelstahltank von Weiland auch ab und zu einen kleinen Schnaps brennen.
Na, wenn wir dann in Kambodscha wären, dann ja, genau. Also, Edelstahl gibt einfach nichts
ab. Ist also eigentlich,
nichts ans Wasser. Ne, du kannst wunderbar Wein, oder so, kannst alles im Edelstahl lagern und das gibt eben nichts ab. Wir haben ja gelernt, für Whisky oder auch für, was weiß ich, wenn Leute Fans von Barrique-Weinen sind, ne, dann lagert man im Fass, einfach weil man natürlich die Fassnoten und einerseits kriegt man ja Holznoten, je länger das Zeug dann im Fass lagert, ob es Wein oder Gerstenbrand ist, was ja Whisky, wenn er aus der Brennblase kommt, als New Make ist. Aber das will man ja zum Beispiel, das wollen ja viele Feinschmecker gar nicht, ne? Deswegen wird dann in Edelstahltanks das gelagert, weil da eben nichts hinzuaddiert wird. Und dass sich die Lagerung in einem Holzfass bedeutet immer eine weitere Entfernung vom Ursprungsprodukt. Das ist klar. Und ja, dieser Edelstahltank, der führt natürlich dazu, dass da auch nichts ans Wasser irgendwie abgegeben wird. Und ja, Weiland nicht börsennotiert, genauso wenig wie Buderus nicht börsennotiert. Ja, aber das sind deutsche Traditionsunternehmen, kann man von sprechen, Traditionsmarken. Und wenn ihr da auf die Websites geht, dann haben die natürlich unter anderem auch Wärmepumpen im Angebot. Ja, also wie funktioniert das? Lasse hat ja vorher schon gesagt, die Wärmepumpe braucht natürlich auch Strom, um überhaupt zu pumpen und in Gang zu kommen. Und das wird in dem Fall dann bei meinem Vater und bei vielen anderen in Deutschland mit Solarenergie gemacht.
Und dann wird es aber trotzdem noch eine herkömmliche Heizung geben, Gas oder Öl,
ja.
Eine neue wahrscheinlich, ja. Jetzt nach den Jahrzehnten der Nutzung, um die normale Heizung zu betreiben.
Ja.
Okay, alles klar. Ja, da sieht man jetzt, wie komplex das Thema dann im Detail doch ist und wie unterschiedlich dann die Lösungen wahrscheinlich auch sein müssen. Also die Debatte wird sicherlich weitergehen. Zurzeit sieht sie auch nicht danach aus, als ob Habeck mit seinem Gesetz da durchkommt. Dementsprechend, man kann halten, was man will davon. Ich denke mal, die Notwendigkeit, dass man den Gebäudebestand, was ja einer der größten Klimasünder eigentlich ist oder letztendlich am weitesten weg ist von den Klimazielen, Verkehr und Gebäude, das ist das Hauptproblem, nicht der Strom. Da sind wir ja schon ziemlich weit in Deutschland zumindest. Aber Gebäude, Heizung und Wärme und dann der Verkehrssektor, das sind die beiden Bereiche, die beiden Sektoren, die wirklich ziemlich problematisch sind und wo man eigentlich auch keine Konzepte hat, die so wirklich in Richtung Klimaziele wirken können. Beziehungsweise, wenn man sie umsetzt, dann bedeutet das radikale Einschnitte und dementsprechend radikal ist dann auch ist ja auch noch der Widerstand dagegen. Das hat Habeck jetzt zu spüren bekommen. Und ja, das bedeutet sicherlich, dass man die Ziele da bei weitem verfehlen wird. Und dass es da noch sehr viele Debatten zu geben wird in Zukunft und man schauen wird, wie das dann umgesetzt wird. Nichtsdestotrotz denke ich mal, der Siegeszug der Wärmepumpen wird dem trotzdem keinen Abbruch tun. Und man muss wahrscheinlich auch sagen, diejenigen, die jetzt eben weiter auf Öl und Gas setzen, die werden wahrscheinlich in einigen Jahren dann mit CO2-Bepreisung, mit wahrscheinlich steigenden Preisen für Öl und Gas, weil die Förderquoten zurückgehen, dann eben auch finanziell ziemlich tief in die Tasche greifen müssen. Von daher muss man dann sehen, wer am Ende am lautesten lacht. Aber das kann man
ja
nicht sagen.
Das ist halt, genau, das Thema ist ja wirklich extrem komplex. Generell muss man das kurz eigentlich weiterfassen. Das sprengt den Rahmen der Folge. Da hängen ja so viele Sachen mit zusammen. Ne? Also einerseits hängt da auch der eigene Verbrauch ganz stark davon ab. Ne? Wir loben uns ja immer wieder dafür, dass wir sagen, ja, hier in Deutschland sind wir ja schon so weit, so und so viel Prozent über erneuerbare Energien und so weiter und so fort. Jetzt müssen ja erstmal die anderen und wir sind ja auch so wenig und die Chinesen und die InderInnen, ja, also sowieso. Aber wenn man sich mal anguckt, wie viel wir pro Kopf, also ne, Stichwort auch mal an die eigene Nase fassen, also die Person, die erstmal laut krakeelt, ja, aber es gibt doch 1,6 Milliarden InderInnen und es ist jetzt das bevölkerungsreichste Land der Erde und wir können doch mit unseren 83 Millionen Leuten hier, da können wir doch gar nichts bewegen. Ja, können wir nämlich doch was bewegen. Wenn man sich mal an die eigene Nase fest und sagt, was ist denn eigentlich mein eigener Verbrauch? Und da kann man auch übrigens über die Einschränkung des eigenen Verbrauchs kann man übrigens auch dafür sorgen, dass das eigene Portemonnaie geschont wird, indem man dann vielleicht mal nicht auf 43 Grad duscht oder indem man vielleicht einmal mal sagt, oh, ich brauche keine 11 Minuten duschen, sondern vielleicht stelle ich mich mal so um, dass ich nur 3,5 Minuten dusche. Also, ne, aber das ist ja nicht selten so bei Leuten, die sofort alle ihre angewachsenen Zeigefinger nutzen, um ins Außen zu zeigen. Also da braucht es erstmal eine Erdumrundung, um bei der eigenen Nase anzukommen. Das ist natürlich schwierig. Habe auch überhaupt keinen Bock mehr, eigentlich mit solchen Leuten zu diskutieren, weil Leute, die sich nicht an die eigene Nase fassen wollen, das sind, wenn die wirklich so vom Charakter sind, dann ist das für mich erstmal ausgeschlossen. Zum Glück gibt es genug Menschen, mit denen man sich sonst noch austauschen kann. Also der eigene Verbrauch, erstmal gucken, was kann ich irgendwie tun, um irgendwie meine eigene Energienutzung zu senken. So, da habe ich ja schon mal einen Hebel für mich selber. Und dann, und wir kommen ja gleich zu einer Aktie, die Lasse vorstellen wird, Investmentthese, das ist ein Thema, Wärmepumpen, was auch eine politische Unsicherheit hat. Und deswegen ist es auch, bleibt es auch komplex. Und das ist insgesamt bei allen möglichen Themen so, wo einerseits die Story ist, dass die öffentliche Hand, dass der Staat, dass die EU Subventionen locker macht, Bezuschussungen macht. Und das treibt ja Sektoren an. Und das kann auch Innovationen antreiben. Und das ist auch gut so. Aber die sind halt mit politischen Unsicherheiten behaftet. Wenn jetzt irgendwann die Politik feststellt, die ist ja durchaus immer mal wankelmütig. Ach, wisst ihr was? Jetzt die Einspeisevergütung, die kappen wir mal um 70%. Ja, und wenn du dann irgendwie kurz davor dich danach ausgerichtet hast, dann ist deine ganze Rechnung relativ schnell hin. Menschen, die sich eine Pellet-Holzschnitzelheizung eingebaut haben, bevor da der Tonnenpreis irgendwie jenseits der 1.000 Euro gesprungen ist, wo er noch dann vor einem Jahr um die 400 war, jetzt ist er wieder bei um die 325, die können davon ein Lied singen, wie wankelmütig da die Bezuschussungen von der öffentlichen Hand sein können. Und das muss man sich sowohl als potenzieller Investor, potenzielle Investorin in Aktien, wenn man diese Story eben traden oder investieren will, bewusst sein, dass das ganz schnell aus sein kann. Verbio-Aktionäre, Bereich Biosprit, Tankteller-Diskussion wie ich, können davon ein Lied singen. Da muss man sich einfach bewusst sein, dass da gibt's, wir reden immer von massiven politischen chinesischen Risiken, dank oder undank KP, Xi Jinping-Clique. Aber wir haben hier bei bestimmten Themen und bestimmten Investmentthesen genauso politische Risiken. Und das sei vielleicht hier bei Wärmepumpen gesagt. Das ist auch bei Dämmstoffgeschichten dabei. Dämmung gehört genauso dazu, das hat es ja auch schon angesprochen, ob das Steico ist, ein anderes deutsches börsennotiertes Unternehmen ist Sto, STO, von der Marktkapitalisierung 200 Millionen Euro aktuell ungefähr niedriger, ist so gut 400 Millionen bewertet und Market Cap Steico ist ja aktuell gut 600 Millionen Euro, also STO könnte man sich auch mal anschauen im Bereich Dämmstoffe, also es ist total komplex das Thema und ist auch aber gut, dass sich so auseinandergesetzt wird, aber man muss sich bewusst sein, was in der Politik und in den Medien ist, ist oft Story getrieben und das kann dann echt mal ganz schnell von der einen Wahlperiode auf die andere kann das umschwenken und dann geht die Rechnung vielleicht auf einmal nicht mehr auf und das ist auch so ein bisschen schade, weil wir haben so viele gute Technologien, aber teilweise einfach wankelmütige politische Einflüsse. Und wir hatten es ja in den letzten Folgen immer mal wieder, dass wir als Deutschland mit dem Solar Valley, wer durch Sachsen-Anhalt fährt, sieht dann mal rechts von der A9, also wenn man nach Süden fährt, also rechts links von der A9, die Schilder Solar Valley. Deutschland war ja da auch in dem Bereich wirklich führend und haben es dann selber mit dem unter anderem Umweltminister Altmaier hat man es zu verundanken, dass der da Einspeisevergütung gekappt hat, haben uns da selber die Weltmarktführungsstellung, haben uns selber Ewald Lien gedächtnisgrätschenmäßig, haben uns da von den Füßen geholt und jetzt müssen wir es eben aufholen, jetzt müssen wir irgendwie Solarmodule in China einkaufen, die nämlich von der Gesamtenergiebilanz auch scheiße sind, weil die Chinesen da irgendwie 12 Kohlekraftwerke pro Woche bauen, neue. Und die Solarmodule dann ja mit einem Großteil an Kohlestrom hergestellt werden. Aber ich glaube, mittlerweile haben das nicht wenige in der Branche im Blick und wir sind da wieder, glaube ich, auch auf einem besseren Weg. Aber es hätte jetzt schon viel besser laufen können. Man muss einfach mal versuchen, aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen. So, Lasse, jetzt gebe ich an dich ab.
Danke, Jonas. Danke für deine Ausführungen. Ja, das war jetzt ausführlich. Wir kommen zur Aktie, nämlich Carrier Global, denn das ist ja das Hauptthema oder die Hauptfrage, wie man letztendlich vielleicht von diesen Wärmepumpen-Trend oder Megatrend-Wärmepumpen in den nächsten Jahren profitieren kann. Ich gebe dir zwar recht, dass es kurzfristig sicherlich politische Einflüsse gibt, die das Ganze natürlich immer mal wieder in instabiles Fahrwasser bringen können. Langfristig glaube ich aber, dass die Politik da wenig ausrichten kann, weil am Ende wird es der Markt entscheiden und Wärmepumpen sind auf lange Sicht sehr viel effizienter als herkömmliche Heizungen. Und wenn man einpreist, dass sowohl CO2 als auch Öl und Gas teurer wird, dann wird es allein durch den Markt schon dazu kommen, dass Wärmepumpen sich auf lange Sicht durchsetzen werden, meines Erachtens. Da bin ich fest von überzeugt. Dementsprechend macht es auch Sinn, sich über ein Investment in diesem Bereich Gedanken zu machen. Wir wollen euch eine Aktie vorstellen. Danach kommt noch ein Verweis auf zwei weitere Folgen, wo wir zwei andere Unternehmen in diesem Bereich vorgestellt haben bereits. Aber heute soll es primär um die Aktie oder das Unternehmen von Carrier Global gehen aus den USA. Was macht das Unternehmen? Carrier Global stellt eben Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen, aber auch Kältetechnik sowie Brandschutz- und Sicherheitsprodukte her. Dieses Heizungs- und Klimageschäft teilt sich auf in 60% gewerbliche Kunden und 40% Wohngebäude, wobei letzteres in den nächsten Jahren höchstwahrscheinlich deutlich steigen wird. Warum? Da komme ich auch gleich zu. Das Kältesegment von Carrier besteht aus den Geschäftsbereichen Transportkühlung, Sensitech, Supply Chain Monitoring und Gewerbekühlung. Und das Brand- und Sicherheitsgeschäft des Unternehmens stellt Produkte zur Branderkennung und Unterdrückung, aber auch für Zugangskontrollen und Einbruchserkennung her. Diese beiden Segmente, das heißt also die ganzen Bereiche Transportkühlung und auch Brand- und Sicherheitsgeschäft, das wird jetzt abgespalten von Carrier und verkauft. Und zwar deshalb, weil Carrier Global Ende April eine milliardenschwere Übernahme angekündigt hat, nämlich von dem deutschen Traditionsunternehmen Viessmann für rund 13 Milliarden US-Dollar bzw. 12 Milliarden Euro. Darauf werde ich gleich ausführlich eingehen, aber dementsprechend wird sich Carrier Global sehr viel stärker noch auf dieses Heizungs- und Klimageschäft fokussieren. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Palm Beach in Florida, wurde bereits 1902 gegründet, also schon sehr, sehr lange am Markt, natürlich nicht ganz so lange an der Börse. Und der Willis Carrier, der Gründer des Unternehmens, ist gleichzeitig auch der Erfinder der ersten modernen Klimaanlage. Und er expandierte bereits 5 Jahre nach Unternehmensgründung, nämlich 1907, mit den ersten Produkten nach Japan. Also vielleicht ist Daikin Industries auch inspiriert von Carrier, wer weiß. Und inzwischen ist das Unternehmen, wie gesagt, einer der ganz großen Player weltweit in diesem Klima- und Heiztechnikmarkt. Hat, wie gesagt, den lange Jahre und Jahrzehnte den Fokus auf die Klimatechnik, also auf die Kältetechnik gesetzt und baut jetzt aber sukzessive auch das Geschäft mit Wärmepumpen aus, dementsprechend auch die Übernahme von Viessmann. Insgesamt beschäftigt Carrier im letzten Jahr 2022, das sind die letzten verfügbaren Zahlen, 52.000 Mitarbeitende in über 160 Ländern, in denen man geschäftlich tätig ist. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis, um jetzt mal die Fundamentals abzuschließen, beträgt für 2023 aktuell 14 bei Stock 3, das ist die Quelle, oder 16 bei OnVista. Aber ungefähr in dem Dreh befindet sich das Kurs-Gewinn-Verhältnis. Also recht günstig, vor allen Dingen im Vergleich zu anderen Unternehmen am Markt. Wir haben jetzt in Erinnerung, Nibe aus Schweden zum Beispiel ist aktuell, glaube bei rund 50, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich habe vor 2 Wochen das letzte Mal drauf geguckt und bei Daikin Industries aus Japan, die Aktie hatten wir ja Anfang Mai im Podcast, da ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis aktuell, glaube ich, bei rund 25. Das heißt also, fundamental betrachtet ist Carrier im Vergleich, im Branchenvergleich recht günstig bewertet. Mit Blick auf das Kurs-Umsatz-Verhältnis mit 1,3 für 2023, das ist ja auch moderat, nicht günstig, aber moderat. Und es gibt auch eine Dividende von aktuell prognostiziert für dieses Jahr 67 Cent je Aktie. Das würde einer Dividendenrendite von 1,74% entsprechen. Was KGV und Dividende anbelangt, da bin ich etwas skeptisch, ob diese Prognosen für dieses und auch vor allen Dingen für nächstes Jahr eingehalten werden können. Warum? Weil Carrier, wie gesagt, Ende April eine milliardenschwere Übernahme angekündigt hat, rund 12 Milliarden Euro. Davon sollen 9,6 Milliarden bar bezahlt und 2,4 Milliarden in eigenen Aktien getätigt werden. Und Max Viessmann, das ist ja der Familienerbe von Viessmann, auch aktuell der Geschäftsführer von Viessmann, wird einer der größten Einzelaktionäre, beziehungsweise die Viessmann Group. Da ist letztendlich das ganze Geschäft von Viessmann oder die Eigentumsrechte gebündelt, der Familie Viessmann. Und Max Viessmann wird aber stellvertretend dann für die Familie oder für die Viessmann Group auch im Board of Directors bei Carrier Global Einzug erhalten und ist letztendlich ja dann einer der größten Einzelaktionäre bei Carrier insgesamt. Carrier Global möchte durch diese Akquisition seine Position vor allen Dingen im europäischen Markt und auch im deutschen Markt natürlich deutlich stärken. Viessmann ist dort gut positioniert, natürlich insbesondere im deutschen Markt, aber auch im europäischen Markt, in anderen europäischen Ländern auch technologisch und ziemlich weit vorne, hat aber das Problem, dass man eigentlich zu klein ist, um da dauerhaft in Europa hier die Marktanteile zu halten oder vielleicht sogar zu expandieren. Wir hatten, wie gesagt, in der Folge vom 3. Mai, als wir Daikin Industries aus Japan ja schon thematisiert hatten, darüber gesprochen, dass Viessmann im globalen Vergleich eben sehr, sehr klein ist eigentlich und eben auch zu klein, um vernünftige Skaleneffekte zu realisieren. Das heißt also, da in der Produktion, die Produktion vernünftig hochzufahren und auch die Technik dann günstiger anbieten zu können. Denn das wird höchstwahrscheinlich der Trend dann in den nächsten Jahren sein. Carrier Global ist groß genug, ist letztendlich auf einem Level wie Daikin Industries und hat dann da sicherlich andere Möglichkeiten, die Viessmann-Technik dann eben auch in den außereuropäischen Märkten, in denen man ja schon lange Zeit vertreten ist, dort vielleicht einzuführen. 2004, das ist eigentlich auch ganz interessant, fand ich, hat Carrier Global bereits ein deutsches Unternehmen übernommen, nämlich die Kältetechnik-Sparte von Linde, die man integriert hat. Das ist auch recht erfolgreich gelungen, zumindest aus Unternehmenssicht. Für die Mitarbeitenden war es, glaube ich, nicht so cool, weil die ganze Produktion der Kältetechnik dann aus Deutschland rausverlagert wurde nach Tschechien und Frankreich. Das heißt also, in Deutschland selbst ist von der Kältetechnik-Sparte von Linde da, glaube ich, nicht mehr allzu viel übrig geblieben. Aber die ganze Technologie und das Unternehmen an sich ist natürlich da bei Carrier Global aufgegangen. Und ja, man hat auf jeden Fall gute Verbindungen anscheinend nach Deutschland und hat dementsprechend jetzt auch nach Viessmann da die Augen oder die Arme ausgebreitet, wie auch immer, auf jeden Fall sich da gut positioniert. Die Übernahme wird höchstwahrscheinlich, das sagt auch Carrier Global selbst, die Ergebnisse in den nächsten 1 bis 2 Jahren sicherlich belasten. Das ist letztendlich der Wink hier mit dem aktuell scheinbar günstigen Kurs-Gewinn-Verhältnis und der doch ansprechenden Dividende. Das kann, wie gesagt, sich auch wahrscheinlich in den nächsten Monaten oder in den nächsten 1-2 Jahren auch ändern, dass da die Dividende vielleicht gekürzt wird oder dass die Gewinne eben nicht so ausfallen, wie sie eigentlich jetzt noch prognostiziert sind. Dementsprechend sich dann auch ohne Kursanstieg das Kurs-Gewinn-Verhältnis entsprechend verteuert. Aber langfristig sind die Chancen sicherlich nicht, also die Chancen dieser Übernahme sicherlich nicht von der Hand zu weisen. Einerseits, weil Viessmann eben sehr viele Bestandsgeräte schon in Deutschland und Europa im Einsatz hat, die dann durch die Wartungsverträge auch wiederkehrende Umsätze bringen. Und andererseits ist die Technologie, wie eben schon gesagt, sehr gut von Viessmann und benötigt eigentlich einen starken Partner, um ja in die Skalierung gebracht zu werden, auch in andere Märkte gebracht zu werden und vor allen Dingen dann vielleicht auch durch die Skaleneffekte günstiger zu werden. Die Übernahme insgesamt ist natürlich nicht günstig, wird eben durch den Verkauf des Geschäfts in der kommerziellen Kühlung, also in der Gewerbe- oder Transportkühlung und in der Feuer- und Sicherheitstechnik, diese beiden Geschäftszweige werden ja verkauft und damit soll auch der Kauf von Viessmann teilfinanziert werden. Und das Profil von Carrier Global wird sich dann eben als Pure Player am Markt für Energie- und Klimatechnik noch stärker fokussieren auf diesen Bereich, was sicherlich, glaube ich, auch angesichts der starken Wettbewerber sinnvoll ist. Und das Unternehmen geht selbst davon aus, dass der europäische Markt für Wärmepumpen, auf dem mehr Viessmann primär aktiv ist, in den nächsten Jahren bis 2027 auf 15 Milliarden Euro sich verdreifachen soll vom heutigen Stand. Das heißt also, wenn diese Prognose eintreten sollte, dann ist da ein großes Potenzial für Carrier Global und Viessmann, aber natürlich auch für andere Unternehmen am Markt. Auch Daikin zum Beispiel fährt ja die Produktionskapazitäten. Ich glaube, die in Ungarn hat Daikin seine Hauptindustrie, seine Hauptproduktion hier für Europa ja massiv hoch, verdoppelt die Kapazität bis zum nächsten Jahr. Also von daher, der Wettbewerb wird da definitiv zunehmen. Die Preise könnten dementsprechend auch unter Druck geraten. Und Carrier und Viessmann zusammen haben dann wahrscheinlich gemeinsam bessere Karten, als wenn sie weiter einzeln unterwegs wären. Ich denke als Fazit, dass die Übernahme auf jeden Fall sinnvoll ist, dass Carrier Global auch echt ein interessantes Unternehmen ist auf jeden Fall, auch in der Kombination mit Viessmann, dass man auf jeden Fall auf kurze Sicht auf jeden Fall noch Risiken hat, die vielleicht auch nicht ganz eingepreist sind, das weiß man ja immer erst später, aber die aktuell günstig oder moderat erscheinende Bewertung kann sich eben zumindest in den nächsten 12 bis 24 Monaten vielleicht auch noch mal so ein bisschen als trügerisch erweisen. Also von daher, wenn man da jetzt an Bord gehen möchte, dann sollte man das vielleicht nicht direkt mit einer großen Position machen, sondern vielleicht auf dem aktuellen Niveau erstmal mit einer Testposition. Wenn man sich den Chart anguckt, ist es eigentlich recht ansprechend. Da hatten wir eine sehr gute Unterstützung bei $33 bis $35. Da hat die Aktie mehrfach Unterstützung gefunden und ist nach oben dann wieder abgezogen. Aktuell notiert sie bei $43. Wie gesagt, auf dem aktuellen Niveau könnte ich mir gut vorstellen, eine Position aufzumachen. Ich selbst muss sagen, ich habe ja Daikin Industries gekauft Ende April bin mit der Position auch sehr zufrieden, werde die auch weiter ausbauen. Dementsprechend werde ich jetzt nicht gleichzeitig auch noch in Carrier Global investieren. Aber wenn man das eben nicht gemacht hat, dann würde sich ein Einstieg meines Erachtens auf dem aktuellen Niveau mit einer Testposition, mit einer kleinen Testposition anbieten. Und man könnte dann aber trotzdem darauf spekulieren, dass die Aktie eben nochmal mindestens in diesem Unterstützungsbereich von $33 bis $35 zurückkommt oder vielleicht sogar darunter $30, $25. Das sind so die weiteren Positionen oder die weiteren Levels, wo die Aktie in den nächsten 1 bis 2 Jahren durchaus nochmal hinlaufen kann, weil wahrscheinlich dann im Laufe dieser Übernahme, die ja auch erst Ende 2023 komplett abgeschlossen sein soll, es durchaus sein kann, dass die Gewinne dann eben doch etwas stärker unter Druck geraten, als es aktuell eingepreist und prognostiziert ist vom Unternehmen. Aber insgesamt, wie gesagt, finde ich das ein sehr spannendes Unternehmen. Zusammen mit Daikin auf jeden Fall mein Favorit. Und Jonas, wir hatten ja in 2 anderen Folgen, nämlich einerseits, wie gesagt, vor kurzem Folge 165, hört euch da gerne mal vom 3. Mai jetzt dieses Jahres gerne die Folge oder nochmal rein, um über Daikin Industries reinzuhören. Eine super Aktie meines Erachtens. Mein persönlicher Favorit aus Japan. Haben wir privat oder habe ich privat im Depot, haben wir auch im Musterdepot seit Ende April. Seitdem schon 14% im Plus. Das ist jetzt natürlich nur eine Momentaufnahme, aber der Einstieg war da anscheinend doch recht gut geglückt. Mal gucken, ob das so bleibt. Und dann hatten wir im letzten Jahr, Anfang letzten Jahres, Februar 2022, hatten wir Niebe, einen schwedischen Hersteller von Werbepumpen, auch ein sehr gutes Unternehmen. Den hatten wir da in der Folge 108. Folge 108 könnt ihr euch nochmal anhören, vom 13.03.2022. Die Aktie hatten wir damals auch selbst, oder ich hatte sie selbst gekauft, ich habe sie auch im Musterdepot mit eingebaut. Ich habe sie jetzt allerdings verkauft im April mit 34% Gewinn, weil sie mir aktuell einfach zu teuer ist. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis ist dabei rund 50. Und im Vergleich, im Branchenvergleich auch zu anderen Unternehmen, ist sie meines Erachtens deutlich zu teuer. Und Niebe ist eben auch vielleicht nicht groß genug, um diese Skaleneffekte zu haben, um vielleicht auch den Preiskampf, der in den nächsten Jahren auf diesem Feld ausbrechen könnte, da optimal positioniert zu sein. Da habe ich so ein bisschen Zweifel. Dementsprechend habe ich da eben diese Position verkauft und dann in Daikin Industries umgeschichtet, weil ich von dem Unternehmen aktuell von den Fundamentals her mich sehr viel wohler fühle und da auch das Potenzial größer sehe. Das ist, wie gesagt, meine persönliche Meinung. Informiert und recherchiert am besten alle mal selbst in dem Bereich. Aber auf jeden Fall bleibe ich bei der Meinung oder bleibe ich bei dem Punkt, dass insgesamt diese Industrie und auch die Technologie in den nächsten Jahren, glaube ich, wirklich relevantes Wachstum haben wird und dementsprechend auch für ein Investment ganz spannend sein kann.
Danke dir, Lasse. Wirklich, wirklich spannend. Ja, mega gut. Carrier Global. Wir haben bezüglich vielleicht alternativer Technologien, hatten wir vor kurzem von unserem treuen Zuhörer Albrecht über Discord einen Hinweis bekommen. Und zwar, da hatten wir schon angekündigt auf Discord, dass wir was zu Wärmepumpen machen. Und er hat uns dann Hinweis gegeben, uns einmal den Bereich Brennstoffzellen sozusagen als Mini-Heizkraftwerk in Häusern anzuschauen. Er hatte das mal gefunden. Er hat uns da auch einen Artikel zu verlinkt auf ingenieur.de. Wir werden den hier in die Shownotes packen. Pack den gleich hier nochmal in unser Vorbereitungssheet. Den Artikel fand ich ziemlich gut. Der ist schon was älter, aber ist trotzdem fand ich den richtig gut. Und wir werden jetzt nicht zu Brennstoffzellen gerade machen können, aber ich hatte da in dem Zuge mal geschaut, was ist so in Japan, weil in Japan ist das wohl mit am verbreitetsten, diese Technologie in der Praxisanwendung. Tokyo Gas gibt es da, größter japanischer Anbieter von Brennstoffzellen. Und dann gibt es noch Toshiba Fuel Cells und Enios Cell Tech. Finde ich auf jeden Fall richtig spannend. Ich hatte meinem Vater das dann auch geschickt, diesen Artikel, und er schrieb mir dazu, die Brennstoffzelle produziert sowohl Strom als auch Wärme, ist also so etwas wie ein sehr kleines Blockheizkraftwerk. Brennstoff ist Erdgas und soll wohl in Zukunft Wasserstoff sein. Macht auch Sinn, gerade Japan, ja, viele japanische Unternehmen setzen ja auch im Automobilbereich stark auf Wasserstoff, da bekommen sie ja zumindest, was den Privat-PKW-Bereich angeht, einiges an Kritik, aber das ist ja jetzt hier nicht direkt das Thema. Genau, dieser Brennstoffzelle, die eingesetzt wird in Häusern, soll in Zukunft Wasserstoff sein. Problem, Bis heute sind die Brennstoffzellen-Kleinkraftwerke im Haus nicht ausreichend leistungsfähig, um ein größeres Haus allein beheizen zu können. Das heißt, man braucht realistischerweise einen fossilen Backup. So, haben wir ja auch gesagt, am Beispiel des Hauses meines Vaters, er hat ja auch, ne, also geheizt wird weiter über Öl, weil sich die wirtschaftliche Investition einfach noch nicht lohnt. Also ja, hier vielleicht ähnliche strukturelle Herausforderungen, aber man wird sich dem sicherlich in der Zukunft weiter stellen. Also eine ähnliche Problematik wie bei der Wärmepumpe, die Häuser im Bestand ohne größere Umbauten nicht hinreichend beheizen kann. Also hat er da auch geschrieben. Für entsprechend konzipierte Neubauten ist die Wärmepumpe und vermutlich auch die Brennstoffzelle völlig ausreichend und geeignet. Herausfordernd ist und bleibt der Altbestand. Also, das hat er geschrieben, besser auf den Punkt gebracht als ich vorhin. Und aber das sei nochmal erwähnt. Vielen Dank, Albrecht, für den Hinweis. Und lest euch gerne mal, wenn euch das interessiert, diesen Artikel auf ingenieur.de durch.
Ja, genau. Du haust das in die Shownotes oder ich haust in die Shownotes. Du postest den Link hier nochmal in das Sheet. Und dann können wir einfach in den nächsten Wochen ja auch nochmal eine Brennstoffzellenfolge machen. Wir hatten ja auch jetzt letzte Woche im Musterdepot hatten wir es, haben wir auch noch einen Brennstofftitel aus Deutschland reingenommen, SFC, die auch wieder sehr gute Zahlen präsentiert haben, wo ich meines Erachtens auch mal, oder wo ich auch eine kleine Position mal privat gekauft habe, die ich auch echt sehr spannend finde. Also von daher, Brennstoffzellen ist, glaube ich, auch ein Thema. Der Wasserstoff-Hype 2020 ist uns ja noch im Gedächtnis. Da ist ja viel heiße Luft dann jetzt auch abgelassen worden und vielleicht zeigt sich da jetzt wieder so ein bisschen die, oder trennt sich da jetzt so ein bisschen die Spreu vom Weizen. Also von daher könnten wir durchaus mal wieder eine Wasserstoff-Brennstoffzellen-Folge machen. Würde ich auch persönlich eigentlich ganz spannend finden, sich nochmal mal wieder tiefer gehen mit dem Thema zu befassen.
Ja.
Ja, aber das passt dann heute nicht mehr rein. Ich muss jetzt auch los, Jonas. Ich habe jetzt hier noch 20 Minuten, um in den Laden zu kommen. Dann also euch ein schönes Himmelfahrtswochenende. Gut, Himmelfahrt ist ja schon zurück, also erstmal ein schönes Wochenende. Dir alles Gute nach Österreich und in die Schweiz, nach Deutschland, auf jeden Fall ins Dreiländereck da. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder, da dann wahrscheinlich mit einem kompakten Wochenrückblick. An den Märkten passiert ja auch gerade so einiges, beziehungsweise, naja, es gibt einen fulminanten Short Squeeze, den wir ja schon so ein bisschen, oder den du letzte Woche ja mehr oder weniger prognostiziert hast, ganz genau, Jonas. Also herzlichen Glückwunsch dazu. Jetzt
danke.
Werden nochmal die letzten Bären aus dem Markt gekegelt. Dann ist alles auf Bullish getrimmt, Soft Landing und alle wollen nach oben. Und dann ist sicherlich der Zeitpunkt gekommen, wo es genau in die Gegenrichtung geht, nämlich nach unten. Also der Pain Trade ist aktuell noch nach oben und in einigen Wochen und Monaten vielleicht sogar dann in die andere Richtung. Mal schauen. Aber das werden wir uns nächste Woche angucken. Bis dahin alles Gute, bleibt uns gewogen. Letztes Wort von dir, Jonas.
Wundervolles Wochenende.